Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und
ich bin der Wetterfrosch. Hallo.
Hallo.
Ja, willkommen zum Wochenrückblick, dem dritten. Noch sind wir im Mai 2010 und was haben wir zu berichten von dieser Woche? Ich glaube, das Größte, was rumging, war die Schüler-VZ-Hackerei diese Woche wieder. Da 1,6 Millionen Datensätze wurden dir, Markus, zugespielt und es war wieder viel los. Was steckt da dahinter?
Ja, das war eigentlich Déjà-vu. Wir hatten vor 7 oder 8 Monaten, also im September letzten Jahres, eigentlich genau wieder denselben Fall. Junge Entwickler schauen, ob man massenhaft Daten über einen Crawler bei SchülerVZ auslesen kann, finden heraus, das geht, informieren SchülerVZ. In diesem Fall wurden 2 Mails mit einem Abstand von 2 Wochen an SchülerVZ geschickt. Es gibt keine Reaktion. Dann hat sich der junge Entwickler an uns gewandt und wollte halt mit uns zusammen durch eine Veröffentlichung medialen Druck aufbauen, damit SchülerVZ endlich mal reagiert. Ja, das ist auch passiert. SchülerVZ war in allen Medien. Das Problem an der ganzen Sache war, neben der Tatsache, dass sie wohl nicht in der Lage waren, ihre Mails zu checken, beziehungsweise es gab dann irgendwann noch im Handelsblatt die Ausrede, ja, sie hätten die Mail ja gelesen, sie hätten nur vergessen zu antworten, dass sie im Herbst vergangenen Jahres Maßnahmen angekündigt haben, um die Datensicherheit zu erhöhen, das Crawlen zu verhindern. Und ja, in den letzten Monaten haben sie da wieder Maßnahmen zurückgenommen. Und diese Kombination aus, sie lesen ihre Mails nicht, mit guten Hinweisen auf ein kleines Datenleckproblem, mit sie hatten Verbesserungen versprochen, löste dann halt so diese kleine Öffentlichkeitssache am Dienstag aus, was es bis in die Tagesschau und die Heute-Nachrichten schaffte.
Ja, und sie brüsten sich gleichzeitig mit irgendwie Stiftung Ökotest, hat irgendwie die Datenschutzerklärung mit sehr gut beurteilt. Also was Ökotest mit Datenschutz zu tun hat, ist ja auch nochmal...
Ja, es gibt
also. Aber die Datenschutzerklärung hin oder her, die Frage ist ja, wie wird sie umgesetzt und wie reagiert man entsprechend auf sowas? Das ist jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert, sondern schon das.
Ja, also das ist und für mich so quasi der 4. Fall in den letzten paar Monaten und da fragt man sich natürlich, wie hoch ist die Dunkelziffer? Also wie viele andere Menschen haben da massenhaft Daten ausgelesen? Also unserem Entwickler Florian, dem war es auch möglich, mehr als 1,6 Millionen Datensätze daraus zu kopieren.
Der hat dann halt einfach nur irgendwann einen Schluss gemacht und gesagt.
Genau, hätte er den Crawler mal eine Woche weiterlaufen lassen, dann wären da vielleicht 5 Millionen Datensätze rausgekommen. Ja, und SchülerVZ hat dann...
wie haben die reagiert?
Ja, wie immer haben sich halt natürlich bedankt für die guten Hinweise aus der Community. Nun war der Entwickler schon ein paar Jahre älter, als dass er SchülerVZ-Nutzer sein sollte. Und sie haben den PR-Spin gebracht, das wäre alles kein Problem, weil es wären Daten, die auch im... also es wäre vergleichbar mit einem Telefonbuch. Und wenn man sich auf der SchülerVZ-Seite, da gehe ich jetzt mal kurz drauf, die Datenschutzhinweise durchliest, dann wird man schon feststellen, dass dieser Telefonvergleich etwas hinkt, weil da steht explizit, darauf kannst du dich verlassen. Deine persönlichen Daten sind auf unseren Servern, in Klammern den Speicherorten für diese Daten, bestmöglich geschützt. Sie können zum Beispiel nicht von Suchmaschinen wie Google ausgelesen werden und tauchen somit nicht außerhalb vom SchülerVZ auf. Ja, bei mir sind halt 1,6 Millionen Datensätze auf der Festplatte aufgetaucht und das ist ja wohl offensichtlich außerhalb von SchülerVZ. Also insofern war das halt so deren Versuch, das Ganze so ein bisschen auf niedrige Flamme zu halten.
Kannst du vielleicht noch kurz rekapitulieren, was in den Datensätzen drin stand?
Also von allen 1,6 Millionen Nutzern hatten wir Link auf das Foto, den Namen und die Schule. Bei, ja, keine Ahnung, 40-50% hatten wir da detaillierte sonstige Informationen. Ganz schön verwunderlich, wie viele da als Hobby trinken und zu Hause saufen und so weiter angeben. Lieblingsbands, politische Einstellungen, sonstige Hobbys, Geschlecht, ob man verliebt ist oder beziehungsweise in einer Partnerschaft und so weiter.
Also sämtliche persönlichen Daten, die da eigentlich so in den Profilen gespeichert sind, zumindest von 40-50% der Userbase.
Genau, also diejenigen,
und vom Rest die zumindest irgendwie Namen und Schule.
Also der, von denjenigen, die halt ihre ihr Profil nicht ausreichend geschützt haben, waren da halt alle Daten zu finden. Und da fragt man sich natürlich, ist das so gut, wenn man auf einmal so eine externe Datenbank hat, wo man halt Inverssuchen drüber laufen lassen kann, wo man halt viel detailliertere Suchen machen kann, als es die interne SchülerVZ-Suche anbietet, weil aus Datenschutzgründen hat man da so einige Suchen ein bisschen beschränkt.
Ja. Weißt du denn, was jetzt das Default voreingestellte Profil ist, das geschützte oder das ungeschützte?
Ich glaube, mittlerweile ist es auf stark geschützt, aber naja, viele öffnen das halt. Man muss sich auch vorstellen, da, das sind halt in der Regel Minderjährige, die können noch nicht so ganz die Tragweite ihres Handelns abschätzen und viele stellen das natürlich dann auch erstmal alles frei und damit sie halt sichtbarer werden. Und ja, vielleicht haben wir mit dieser Veröffentlichung dieser Information ein bisschen dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen mal ein bisschen darauf achten, was geben sie von sich preis und kann man nicht die Datenschutzeinstellung ein bisschen schärfer einstellen. Ja.
Oder vielleicht auch einen gewissen Druck nochmal auf StudiVZ oder SchülerVZ entstehen lassen.
Ja.
Dort.
Also das,
mal was zu tun oder eben vielleicht einfach mal alle Profile dort die Sicherheitseinstellung erstmal zurückzusetzen von, und dann den Leuten nochmal so eine Box vorzuzeigen, willst du das wirklich?
Ja.
Irgendwie sowas. Machen wir mal weiter. Es gibt ein Positionspapier der zum Thema Open Government, entstanden anlässlich der netzpolitischen Diskussionsrunden mit dem Innenministerium.
Genau, da ist am nächsten Dienstag
geschrieben die
nächste Runde und das ist geschrieben worden vom Open Data Network und Government 2.0 blablub. Weiß jetzt nicht mehr, wie die genau heißen. Ja, auf jeden Fall ist das halt mal ein Positionspapier zum Thema Open Government und offene Regierung mit konkreten Forderungen, was jetzt mal die Regierung machen sollte, um mal ja quasi das Verwaltungshandeln transparenter zu gestalten und offene Schnittstellen, die maschinenlesbar sind, bereitzustellen, damit aus der Zivilgesellschaft und auch aus Unternehmen mehr Innovation kommt in Sachen E-Partizipation und E-Government.
Und das Papier ist da quasi Forderungskatalog und Blaupause oder?
Ja, also halt, das ist halt Forderungskatalog beziehungsweise mal Vorschläge geben, was man denn so tun könnte, wenn man mal was tun möchte.
Okay. Dann zum anderen großen Thema diese Woche, aber so viel ist ja auch gar nicht erstmal passiert, die Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag zum Thema Internet und
Netzpolitik.
Hat sich jetzt am Mittwoch zum ersten Mal getroffen. Wie war's?
Ja, das war wenig spektakulär. Das war eigentlich so eine rein formale Sache. So eine Enquete-Kommission muss erstmal eingerichtet werden. Das war halt so die Eröffnungszeremonie. Also da saß dann erstmal die Vizepräsidentin Petra Pau, also die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages in Vertretung für den normalen Präsidenten und gab ein paar einleitende Worte. Und dann musste ein Vorstand gewählt werden. Da ist dann Axel E. Fischer von der CDU vorgeschlagen worden von den Parteien und Martin Dörmann als sein Stellvertreter. Und ehe wir überhaupt reagieren konnten, waren die auch schon gewählt, weil einfach bestimmt, also wenn es keinen Gegenkandidaten gab, konnte man auch nicht sich enthalten oder so weiter. Und damit war dann auch die Enquete-Kommission eingerichtet.
Es ging so schnell, dass ihr da keine Chance zur Reaktion hattet.
Naja, wir dachten, man kann da sich auch enthalten oder dagegen stimmen, aber im Endeffekt haben die ein anderes Wahlprozedere gewählt, sodass es halt ohne Gegenkandidaten alles in Einverständnis geschieht. Ja, und dann gab es begrüßende Worte vom Vorsitzenden Axel E. Fischer, der innerhalb von 2 Minuten auch schon beim rechtsfreien Raum angelangt war, was so bei den Anwesenden auf Twitter zu einer Belustigung führte, so zwischen Bingo und Phrasenschwein. Und dann gab es eigentlich nur noch Vorstellungsrunde. Das Sekretariat stellte sich vor, also der Bundestag hat ein Sekretariat für die Enquete-Kommission eingerichtet, die halt quasi so uns begleiten. Da gibt es, glaube ich, 5 Assistenten und 4 wissenschaftliche Mitarbeiter, also 9 Leute, die quasi diese Kommission vom der Bundestagsverwaltung begleiten. Und dann haben die Fraktionen nochmal ihre eigenen Kommissionsreferenten. Und die stellten sich vor, dann stellten sich die Sachverständigen vor und die Abgeordneten gingen davon aus, dass jeder sie kennt und stellten sich nicht vor. Das hat mich so ein bisschen verwundert. Aber dann war das auch durch und dann gab es halt nur noch so Punkt Verschiedenes. Wann findet die nächste Klausurtagung statt? Die ist jetzt auf nächste Woche Sonntag, den 16. ab 16 Uhr nachmittags und den ganzen Montag, also den 17. angelegt. Und da soll es darum gehen, sich eine Arbeitsstruktur zu geben und ein Arbeitsprogramm. Da gibt es dann halt wahrscheinlich Diskussionen darüber, ob man jetzt mal diesen ganzen Forderungskatalog oder den ganzen Themenpapier, was ja aus, keine Ahnung wie, gefühlt 50 verschiedenen Unterthemen besteht, ob man das in 4 verschiedenen Arbeitsgruppen verteilt. Wobei ich mich dann frage, wie möchte man denn viele Themen einfach mal in Arbeitsgruppen zersplitten? Aber da lasse ich mich mal überraschen. Und sonst auch das Prozedere, wie lädt man zu Anhörungen ein? Wen lädt man da ein? Wie stimmt man das ab, wer eingeladen wird? Und wie vergibt man an wen Forschungsvorhaben oder Studien und so weiter. Das soll da sich alles klären und da lassen wir uns mal überraschen. Und dann war es eigentlich auch schon wieder vorbei.
Okay.
Also es ging, glaube ich, insgesamt so eine Dreiviertelstunde in so einem kleinen Raum. Es gab kein Netz. Im Bundestag gibt es generell, glaube ich, nur in 2 Sitzungssälen Netz. Jetzt soll versucht werden, dass wir im nächsten bei der nächsten Runde mal in einem dieser Räume sitzen. Ansonsten hatten wir uns schon überlegt, ob wir mal einfach so einen eigenen Freifunk-Hotspot da aufbauen. Aber dann meinten dann Fraktionsvertreter von SPD und CDU, sie hätten jeweils Linksys-Router mit UMTS und könnten die vielleicht mal mitbringen. Und dann dachte ich mir, okay, dann haben wir weniger Arbeit und sollen sie mal mitbringen. Ansonsten machen wir da mal eine Freifunk-Präsentation.
Ja, das wäre auch mal angebracht, denen zu zeigen, wie das mit dem Internet geht.
Genau.
Also es steht jetzt erstmal an, die nächste Klausurtagung, aber dort geht es auch erstmal nur um das, wie man arbeitet. Ist denn schon absehbar, worum es gehen wird und auf welchen Zeitraum erstreckt sich die Arbeit?
Ja, die Arbeit soll 2 bis 2,5 Jahre lang gehen. Nächstes Jahr Ostern soll ein Zwischenbericht vorgelegt werden und 2012 dann der Abschlussbericht. Ja, jedes Jahr soll man sich so 11-mal treffen. Wann man sich genau jetzt noch trifft, ist immer noch unklar. Ich habe dann mal noch angefragt, wie das denn so ist, so, weil wir würden uns ja gerne auch mal so als diejenigen, die alle nicht im Bundestag tätig sind, Termine frei halten. Aber das ist alles noch relativ unklar. Also das war alles jetzt noch auch recht chaotisch, was daran lag, dass Sekretariat war noch nicht wirklich arbeitsfähig, die Fraktionen haben sich da auch noch nicht so richtig drauf vorbereitet und deswegen war es auch ein bisschen, ja, chaotisch. Also man hatte da verschiedene Versionen von Tagesordnungen, man musste das erstmal zusammenwerfen, um sich so ein Gesamtbild zu machen. Jeder hatte so leicht andere Informationen durch irgendwen bekommen und das soll jetzt aber auch alles verbessert werden. Also das war jetzt auch alles nur dadurch geschuldet, dass die noch Kommission noch nicht offiziell eingerichtet war. Dann gibt es noch große Diskussionen darum, wie öffnet man die? In der Regel sind diese Kommissionssitzungen nicht öffentlich, aber ja, viele gehen davon aus, dass im Optimalfall alle Sitzungen oder mindestens 90% öffentlich sein sollen. Der Vorsitzende sprach schon in Interviews von größtmöglicher Transparenz, indem man eine Twitter-Wall aufstellt, was so ein bisschen Belustigung führte. Dann gibt es von Seiten der Fraktionen den sinnvollen Vorschlag, dass man halt auch mal mit richtigen Partizipationswerkzeugen arbeitet, dass man halt Wikis und Blogs offiziell integriert oder ein Wiki und einen Blog und so weiter. Das findet die Bundestagsverwaltung jetzt noch nicht so cool, weil bedeutet alles Arbeit für sie und während es halt so ein Fraktionspapier gibt oder von den Fraktionen gemeinsam erstelltes Papier, ist dann die Bundestagsverwaltung schon vorgeprescht, hat so eine Mikroseite auf bundestag.de geschaffen und ein Forum. In diesem Forum gab es, glaube ich, gestern schon so 60 registrierte Nutzer und keinen Beitrag. naja, ich halte auch Foren seit einigen Jahren für das am meisten überschätzte Partizipationswerkzeug und nutze sehr
ungern Foren. Gibt's da was? Und
genau, aber also
wenn das jetzt keiner nutzt, kann ja auch der Eindruck entstehen, da gibt es kein Interesse.
Ja, aber ich glaube, in dem Forderungskatalog der Fraktionsmenschen kommt ein Forum auch gar nicht vor. Da reden sie eher über Wikis und Twitter-Integration und Blogs und so weiter, was alles ein bisschen sinnvoller ist als irgend so ein Forum, was eine Usability von Ende der 90er Jahre mit sich rumträgt.
Ja, wohl wahr. Vielleicht wäre noch ein Ansatzpunkt die Arbeit, also jeder Sachverständige hat ja einen Bezug zu einer Fraktion, die ihn da eingeladen hat. Wie gestaltet sich da sozusagen gerade zu den zivilgesellschaftlichen Vertretern so die Vorbereitung? Du bist ja auf dem Ticket der Grünen drin, dann ist ja noch irgendwie Konstanze bei den Linken.
Genau, aber wir gehen alle davon aus, dass das eigentlich nur so die Berufungsphase war und dass wir jetzt da so agieren können als normale Personen. Hm. Und nicht jetzt quasi mit denen von mit den Fraktionen gemeinsam abstimmen müssen, die jeweils einen benannt haben.
Na klar, aber man kann die ja auch eben auf gute Ideen bringen, vielleicht selbst in irgendwelche Anträge zu stellen oder so. Aber
ja, genau.
Ansonsten seid ihr vollwertig gleichberechtigte Mitglieder zu dem Abgeordneten, könnt ab dann genauso ein Vorschlags- und Beschlussrecht.
Ja, also sagen wir mal so aus Richtung der Netzaktivisten sind wir jetzt 6 von insgesamt 34 Leuten. Mhm.
Und Antrag stellen kann jeder von euch irgendwie was zu beschließen oder naja, das muss man mal sehen, wie ihr dann sozusagen arbeiten werdet. Dafür gibt es ja dann die Klausurtagung.
Ja.
So, jetzt war hier kurz mein Bildschirm weg. Machen wir mal weiter mit dem heute rausgekommenen Gesetzentwurf für das Leistungsschutzrecht. Das, wo wir alle nicht wussten, was es eigentlich schützen soll, aber im Koalitionsvertrag war festgelegt, es muss eins geben. Also Leistungsschutzrecht im Urheberrecht. Was ist denn da jetzt auf dem Schirm?
Ja, also es ist jetzt nicht wirklich der Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium, sondern eine Synapse veröffentlicht worden von iRights. Und diese Synapse gibt einen Überblick zwischen zwei verschiedene Gesetzesvorschläge, die einerseits aus Richtung der Zeitungsverleger kommen und andererseits aus Richtung der Gewerkschaften, also DJU und wer war die andere Gewerkschaft? DJU, DJV? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, der Hintergrund zu der Sache ist, dass das Justizministerium die Presseverleger und die Gewerkschaften eingeladen hat, dass die gemeinsam einen Gesetzentwurf vorschlagen sollen, auf dessen Basis dann das BMJ, also Justizministerium, einen Gesetzentwurf macht. Und ja, diese Synapsen, also diese beiden Vorschläge gegenübergestellt, die sind jetzt veröffentlicht worden und das ist halt bestätigt eigentlich alles, was man in Richtung Leistungsschutzrecht bisher gefürchtet hat. Oder
was ist denn das?
Ja, alles Mögliche. Also das, der Teufel steckt da im Detail. Das soll halt das Urheberrecht verändert werden, indem halt so quasi so neue Monopolrechte eingeführt werden. Es steht zu befürchten, dass so Aggregatoren wie River oder Google News nicht mehr so wirklich funktionieren. Es steht zu befürchten, dass Unternehmen Geld bezahlen müssen, wenn sie ihre Mitarbeiter ins Internet lassen, weil die könnten ja auf spiegel.de oder faz.net irgendwie surfen und dann muss man halt Geld zahlen an eine Verwertungsgesellschaft, genau wie halt diese automatisierten Aggregatoren wie river.de. Erstmal
der Selbstständige, der das tut bestimmt auch.
Oder? Genau, erstmal halt einen Vertrag mit dieser neu zu schaffenden Verwertungsgesellschaft abschließen sollen und dann besteht die Gefahr, dass da tatsächlich Überschriften monopolisiert werden, dass man halt nicht einfach Überschriften verwenden kann. Damit wird das Zitatsrecht ein bisschen eingeschränkt und ja, es steht da eigentlich nichts so wirklich Positives drin und dazu muss man halt sagen, es ist halt schon ziemlich kritisierungswürdig, dass das BMJ quasi so zwei Lobbygruppen einlädt, einseitig auf Basis ihrer Interessen so einen Gesetzentwurf zu schreiben und eigentlich so den ganzen Rest, nämlich die ganze Öffentlichkeit, so die ganzen anderen Interessengruppen außen vor lässt. Mm, mm. Also Das muss man sich mal vorstellen. So, da wird halt ein neues Monopolrecht eingeführt und diejenigen, die davon profitieren, dürfen halt quasi die Vorlage schreiben.
Und von der Balance im Urheberrecht ist da in der Gesetzgebung dann nicht viel zu spüren?
Ja, also beide Entwürfe sind halt total unausgegoren und Verbraucherrechte werden da eigentlich überhaupt gar nicht berücksichtigt.
Und das gilt es jetzt eigentlich sehr ernst zu nehmen, diese Entwürfe, weil...
Ja, die ganze Diskussion war ja schon ernst zu nehmen. Immerhin steht im Koalitionsvertrag explizit drin, dass man plant, ein Leistungsschutzrecht einzuführen, und normalerweise schreibt man dann rein, wenn man gar nicht weiß, worum es geht und so weiter, dass man halt mal erstmal evaluiert, ob man ein Leistungsschutzrecht haben möchte. Und in diesem Fall war das eigentlich schon die ganze Zeit klar, da wird was kommen. Ich meine, Springer und Co., die am lautesten dafür trommeln, haben halt exzellente Kontakte hin zur CDU-Regierung und so weiter. Ja, und das wird jetzt die spannende Diskussion sein, ob das jetzt so durchkommt oder ob es durch aufgeweicht wird oder nicht. Auf jeden Fall der derzeitige Stand ist, wenn das so kommen würde, wird es nicht zu viel mehr Rechtssicherheit sorgen, sondern würde halt die Situation der Internetgesetzgebung in Deutschland extrem noch mehr verkomplizieren. Es würden dann eine Menge Regelungen kommen, die halt sehr viele verunsichern, und das ist eigentlich genau das falsche Zeichen, was wir brauchen. Also wir brauchen eigentlich eine Vereinfachung des Internetrechts, dass man nicht mehr ein Jurastudium braucht, um sich publizierend im Internet zu bewegen, sondern dass halt quasi jeder Nutzer sehen kann, was darf er und was darf er nicht.
Ja. Gibt es da schon eine Antwort auf die Frage, was ist jetzt zu tun?
Ja, naja, man muss halt erstmal abwarten, was jetzt dann vom BMJ kommt und so weiter. Bisher hilft es halt, öffentlichen Druck aufzubauen, darüber zu bloggen, andere Lobbygruppen darauf aufmerksam zu machen, dass es eigentlich niemanden was bringt, außer den Zeitungsverlegern. Und naja, also es bringt eigentlich noch nicht mal was wirklich den Journalisten, die da über ihre Gewerkschaften reden. Also das ist, die denken wahrscheinlich, dass wenn sie die Verleger stärken, dass sie selbst dadurch ihre Jobs retten können. Aber da wäre ich mir halt nicht so sicher. Also
die Rechnung aufgeht, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja.
Genau.
Eieiei. Gut, da werden wir bestimmt sicher dranbleiben. Und dann jetzt nochmal kurzer Ausblick aufs Wochenende. Am Sonntag wählt Nordrhein-Westfalen. Es gab jetzt noch in letzter Minute veröffentlicht Wahlprüfsteine von der Wikimedia Foundation, den Betreibern der Wikipedia. Auch gerade viel in Richtung Informationsfreiheit, Zugang zu öffentlicher Information. Hast du da mal drüber geschaut?
Ja.
Und? Ist so dein Eindruck?
Naja.
Lippenbekenntnisse gibt es von allen, oder?
Ja, das schon. Also sie haben auch ein paar skurrile Parteien befragt und so weiter. Ich glaube, die Tierpartei möchte zu allem runden Tisch einberufen und so weiter. Irgendwie sowas. Ich war ein bisschen verwundert, dass bei vielen Fragen die SPD irgendwie viel intelligenter geantwortet hat als die Piratenpartei. Also so zu Fragen wie Open Government kamen auch Wörter wie Open Government bei der SPD explizit vor, und bei der Piratenpartei wunderte man sich, ob sie jetzt verstanden hätten, worum es da überhaupt geht in der Fragestellung. Das klang dann eher nach, wir wollen staatliche Portale haben, und klang eher so nach ein bisschen so, wir machen jetzt mehr E-Government als Open Government. Aber ansonsten, ja, stand da jetzt, also das waren halt Themen wie Open Access, Bildung und so weiter und Jugendmedienschutz, Staatsvertrag, also nichts, ja, also gab keine großen Überraschungen.
Dein Fazit, hast du da, war das gerade eine Wahlempfehlung?
Nee, also bei der SPD ist halt ganz deutlich, die haben halt in Hinblick auf, ja, vor der Piratenpartei retten, ein paar progressive Leute, die sie da auch haben, das Wahlprogramm schreiben lassen oder den Teil, und alle haben das abgenickt, weil damit sie auch mal modern und progressiv wirken, aber das ist jetzt, sollte man jetzt nicht als Wahlempfehlung für die SPD ansehen, weil sowas steht und fällt immer mit Personen, die auch Wahlprogramme im Parlament vertreten, und ehrlich gesagt bin ich da jetzt noch nicht so überzeugt, dass da mit der SPD, also dass sie da auch welche haben.
Ja.
Also mit anderen Worten, wir geben keine Wahlempfehlung ab.
Also was ich da noch rausgelesen hatte, ich habe noch nicht viel gelesen, das Informationsfreiheitsgesetz, also zumindest seitens der CDU stand da in den ersten Fragen-Antworten nicht drin, dass sie jetzt den Grundsatz von der Verfügbarkeit aller staatlicher Informationen irgendwie unbedingt in Gesetzestext wissen wollen. Da gingen irgendwie die Antworten von Grünen, SPD, Piraten schon mehr.
Ja, in die also, Richtung. Also CDU ist halt CDU, ne? Also da lasse ich mich mal überraschen, wann das erste Mal sinnvolle Netzpolitik-Programmatik bei denen auftaucht.
Okay. Ja, soweit für diese Woche.
Ja, haben wir können noch auch, was vergessen? Genau, jetzt zwei Ankündigungen. Morgen gibt es in Berlin im Beta-Haus von Mozilla ein Drumbeat-Event. Drumbeat ist irgendwie die neue Initiative von Mozilla für ein offenes Internet. Was da jetzt genau passiert, weiß ich jetzt auch nicht, aber die wollen halt so ein Local Hub hier in Berlin aufbauen. Das könnte so eine Mischung sein aus, wir sind die große US-Organisation, wir kommen jetzt mal nach Berlin, um euch zu sagen, was ihr da irgendwie machen könnt. Oder vielleicht kommt da tatsächlich was Sinnvolles bei rum, aber ich weiß da auch noch nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall, werde ich da mal vorbei, aber auch nicht die ganze Zeit bleiben, weil im New Thinking Store, ebenfalls in Berlin, findet das Open Democracy Camp statt, was vom Liquid Democracy e.V. und vom Open Data Network e.V. gemeinsam veranstaltet wird und Samstag, Sonntag halt im New Thinking Store stattfindet. Und wer Sonntag nach 17.30 Uhr immer noch da bleiben will, kann gern mit uns da auf den Fernsehern die NRW-Wahl gucken. Da machen wir so eine kleine Wahlparty oder gemeinsam irgendwie mal schauen, was da herauskommt.
Das klingt doch schön. Ja, dann soweit.
Genau, das war jetzt mal kurz und schmerzlos. So viel ist ja diese Woche auch nicht passiert und vielleicht nächste Woche mal wieder ein bisschen mehr.
Genau, wir sind gespannt. Bis dahin.
Tschüss.